Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Andreas Martin. Maria im Geheimnis der Heiligen Eucharistie ist das heutige Thema hier in der Spiritualitätssendung. Die Beziehung der Heiligen Jungfrau Maria zur Eucharistie ist sehr eng, aber auch sehr vielfältig. Die Verbindung wird beispielsweise auch in den lichtreichen Geheimnissen des Rosenkranzes deutlich, wo es dann im letzten Gesetz heißt, Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Die Nähe Marias zur Eucharistie wird damit ganz real und präsent. Papst Johannes Paul II. Schrieb in der Ecclesia de Eucharistia vom Gründonnerstag 2003, die Kirche lebt von der Eucharistie. Wenn wir die innige Beziehung, die die Kirche mit der Eucharistie verbindet, in ihrem ganzen Reichtum wiederentdecken wollen, dürfen wir Maria, Mutter und Modell der Kirche, nicht vergessen. Maria im Geheimnis der Heiligen Eucharistie, so ist das Thema der heutigen Sendung. Zu Gast bei uns ist Dr. Markus Hofmann. Er ist zuständig für die Priesterausbildung und ist Regens des Priesterseminars im Erzbistum Köln. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Grüß Gott, Herr Regens.
Grüß Gott, Herr Martin. Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, Herr Regens, ich würde sagen, beginnen wir und wir freuen uns auf Ihre Ausführungen.
Ja, gerne. Zu Beginn eine kleine Vorbemerkung. Wenn ich im folgenden Vortrag an einigen Stellen Jesus oder auch Maria direkt anspreche, dann falle ich nicht aus der Rolle, sondern dann mag das eine Hilfe sein für diejenigen, die diesen Vortrag mitbekommen, das Ganze nicht nur einfach als Information, sondern auch zugleich als Gebet begreifen zu können. Vielleicht können Sie auf ein Kreuz schauen, auf eine andere Darstellung Jesu, falls Sie eine solche sehen, oder sich im Geist auch vor den nächsten Tabernakel versetzen. Maria im Geheimnis der Heiligen Eucharistie. Der heilige Johannes Bosco erwähnt in seinem berühmten Traum von der Kirche jene zwei weiße Säulen, an denen das Schiff Petri sicheren Halt findet und die Stürme der Zeit übersteht. Auf der einen Säule leuchtet die heilige Hostie und auf der anderen Säule erscheint Maria. Wie die beiden in der Tiefe verbunden sind, entzieht sich dem, der nur auf die Oberfläche des Meeres schaut. Das Thema dieses Vortrags, Maria im Geheimnis der Heiligen Eucharistie, berührt also einen Zusammenhang, der nicht so ohne weiteres offen sichtbar ist, sondern der es nötig macht, in die Tiefe der Heilsgeheimnisse einzutauchen. Zwischen der Gottesmutter und dem eucharistischen Herrn besteht eine geheimnisvolle Verbindung, die etwas Diskretes, etwas Zurückhaltendes und doch zugleich Faszinierendes und Anziehendes besitzt. Jedes Geheimnis birgt in sich die Gefahr des Missverständnisses. Und wir alle kennen die Vorbehalte, die Gottesmutter zu nahe an ihren Sohn zu rücken aus Angst, das Geheimnis Christi würde dadurch verdeckt. Bildlich gesprochen, stellen wir doch bitte keine Marienstatue vor das Allerheiligste, dann wird der Zugang zum eucharistischen Christus, der doch schwer genug ist, nur weiter erschwert und das noch völlig unnötig. Nicht wenige möchten stattdessen Maria, deren Bild ja durch die Liturgiereform für jedes katholische Kirchengebäude immer noch vorgeschrieben ist und die man auch nicht ganz aus dem Raum der Kirche vertreiben will, dann doch lieber ihren Platz in einer Seitenkapelle oder zumindest in einiger Entfernung vom Altar zuweisen. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt in Sacrosanctum Concilium, die Kirche verehrt mit besonderer Liebe Maria, die durch ein unzerreißbares Band mit dem Heilswerk ihres Sohnes verbunden ist. Dieses Heilswerk wird aber in der Feier der Heiligen Eucharistie gegenwärtig. Also ist auch Maria durch jenes unzerreißbare Band, von dem das Konzil spricht, mit der Heiligen Eucharistie verbunden. Und zwar nicht nur von Weitem, sondern sie, Maria, steht dem Geheimnis des Altares näher als jeder andere Mensch. Denn mit ihrem verklärten Leib und ihrer verherrlichten Seele ist sie dem erhöhten Herrn von allen Geschöpfen am nächsten, so wie sie ihm leiblich und seelisch auf Erden die Nächste war. Maria ist also kein Hindernis auf dem Weg zu dir, Herr, sondern sie besitzt ein eigenes Charisma, eine besondere Begabung und Begnadung, uns zu dir hinzuführen. Sie würde sich nie vor dich stellen, um dich zu verdecken, sondern sie ist wie eine lebendige Monstranz, wie ein kostbares Schaugefäß, das du dir selbst ausgewählt und als göttlicher Künstler bereitet hast, um durch sie vor die Augen der Welt zu treten. Alle Schönheit und aller Glanz Mariens kommt von dir, der Sonne unseres Heils und dem Quell der Heiligkeit. Maria war und ist ganz offen für dich, Herr, ganz transparent auf dein Wirken hin und ganz auf dich ausgerichtet. Das Gold ihres Glaubens und die unbefleckte Reinheit ihrer Seele waren der würdige Raum deiner Menschwerdung und der ersten 9 Monate deines irdischen Lebens. Ihre Tugenden sind wie Diamanten, die nicht blenden und ablenken, sondern die hinweisen auf die Kostbarkeit im Zentrum, auf dich, den wertvollsten Schatz und das höchste Gut ihres Lebens und ihrer Liebe. Durch die Geburt aus Maria wolltest du, Jesus, das Licht der Welt erblicken. Durch sie wolltest du zu uns kommen und sie sollte wie eine lebendige Monstranz die erste Christusträgerin und Christuszeigende sein. Gleich nach der Geburt hat Maria ihren Jesus ohne Zweifel dem heiligen Josef gezeigt und ihm in die Arme gelegt. Der heilige Franziskus von Assisi, der aus Scheu vor der Größe des Priestertums Diakon bleiben wollte, schreibt in einem Brief an die Priester seines Ordens, Zitat, hört, meine Brüder, wenn die glückselige Jungfrau Maria so sehr geehrt worden ist, und das zu Recht, dass sie Christus in ihrem gesegneten Schoß getragen hat, wenn der heilige Johannes der Täufer zitterte, das geheiligte Haupt seines Gottes nicht berühren wollte, wenn das Grab, in dem der Leib Christi für einige Zeit lag, noch heute Gegenstand der Verehrung ist, wie heilig muss dann der sein, wie gerecht und würdig, der ihn mit seinen Händen berührt, ihn mit seinem Mund und mit seinem Herzen empfängt und der Christus als Speise reicht, der jetzt nicht mehr sterblich ist, sondern für immer siegreich und verherrlicht, er, den zu schauen die Engel ersehnen. Schaut auf eure Würde, Brüder, Priester, und seid heilig, denn er ist der Heilige. Soweit das Zitat des heiligen Franziskus. Vielleicht hat sich Josef in Bethlehem anfangs auch gescheut, Jesus in seine Arme zu nehmen. Vielleicht war er sich in der Tiefe seines Inneren bewusst, eigentlich unwürdig zu sein, dieses Kind zu tragen. Wenn es so war, dann kann nur Maria ihm den notwendigen Mut vermittelt haben. Dass wir, jedenfalls von uns aus, eigentlich unwürdig sind, den Herrn des Kosmos zu berühren, das ist keine Frage. Aber trotzdem dürfen auch wir es. Dazu schreibt der heilige Josef Maria Escrivá in einer Rosenkranzbetrachtung, Zitat, und Josef verdenkt es mir nicht, wenn ich das Kind in meine Arme nehme und es halte und im Worte der Liebe sage. Und ich küsse es. Küsse du es auch. Und ich wiege es in meinen Armen und ich singe vor ihm und nenne es König, Liebe, mein Gott, mein Ein und Alles. Ende des Zitats. Liebe Hörerinnen und Hörer, ist das nicht die richtige innere Haltung, wenn der Priester den Herrn nach der heiligen Wandlung in seinen Händen hält, wenn er ihn zu den Kranken bringt, wenn er ihn bei der heiligen Kommunion austeilt und wenn wir als gläubige Christen Jesus bei der heiligen Kommunion empfangen oder in der Monstranz anbeten. Als Priester habe ich einmal gehört bei meiner Weihe: Bedenke, was du tust. Möge Maria mir und uns allen immer die notwendige Ehrfurcht und zugleich den heiligen Mut erbitten, den Herrn zu berühren. Möge sie uns helfen, hier nie mit einer kalten Routine zu hantieren, sondern ihn so aufmerksam und so liebevoll zu behandeln, wie sie, wie Maria mit dem Neugeborenen in der heiligen Nacht von Bethlehem umging. Maria nahm Jesus das erste Mal in ihre Arme und als lebendige Monstranz zeigte sie ihn den Menschen in Bethlehem, in der Stadt mit dem bezeichnenden Namen Haus des Brotes, worauf uns Matthäus und Lukas mit ihren verschiedenen Traditionen einheitlich aufmerksam machen. Wer anderes als Maria legte Christus in die Krippe, in den Futtertrog, worin wir rückblickend wiederum einen Hinweis auf die eucharistische Speise erkennen können. Dann kamen die Hirten, um den von den Engeln verkündeten Messias, den Herrn und Heiland, in den Armen Marias zu betrachten. Die Weisen fanden das göttliche Kind auf den Knien seiner Mutter, und der greise Simeon empfing das Kind im Tempel aus ihren Händen. Dazu bemerkt der heilige Bonaventura, Zitat: Priester, du bringst das Blut Christi dar. Du musst es mit Reinheit und Frömmigkeit darbringen. Wer hat dich das gelehrt? Die selige Jungfrau. Du übergibst ihren Sohn den Händen der Kirche, wie er sich von seiner reinsten Mutter den Händen des gerechten Simeon überreichen ließ. Ende des Zitats. Und wenn dann bei der Austeilung der heiligen Kommunion kein gerechter Simeon vor mir steht, frage ich mich manchmal als Priester. Nun, ich habe kein Recht, vorschnell zu urteilen. Ich darf niemand bloßstellen, das gebietet die Liebe. Aber als Priester bin ich auch verantwortlich dafür, dass der Herr, soweit es an mir liegt, nicht unwürdig empfangen wird. Maria hätte ihren Sohn freiwillig sicher nicht jedem x-beliebigen gereicht. Und als er den Händen seiner Henker ausgeliefert wurde, als sie das nicht verhindern konnte, da hat sie am meisten geschmerzt, was jene ihm antaten. Als Priester frage ich mich manchmal bei der Gewissenserforschung, schmerzt es mich auch, wenn ich das erlebe? Versuche ich in der Art und Weise der Zelebration, vielleicht durch ein wohlüberlegtes Wort vor der Kommunionausteilung und durch den Inhalt meiner Verkündigung, dem entgegenzuwirken? Oder verdränge ich hier meine Verantwortung? Maria, hilf mir, Genugtuung zu leisten für die kleinen und großen Beleidigungen, die ich und andere dem eucharistischen Herrn zugefügt haben. Zählen dazu nicht auch die mangelnde Ehrfurcht und Aufmerksamkeit bei so manchem Kirchenbesuch oder auch bei der Besichtigung berühmter Basiliken, die vergessenen, vielleicht auch aus Feigheit unterlassenen Zeichen der Ehrfurcht? Die Geschwätzigkeit und Unruhe in vielen Kirchen vor und nach der Heiligen Messe sind, so meine ich, nicht selten aufgekommen, weil die Priester das schlechte Beispiel gegeben haben. Heute wissen viele einfach nicht mehr, und wenn es ihnen niemand sagt und erlebbar macht, können sie es ja auch nicht wissen, dass eine Kirche oder Kapelle, in der das ewige Licht brennt, kein totes Haus, kein Museum, kein einfacher Versammlungsraum, sondern ein heiliger Ort ist, wo der lebendige Gott mit Leib und Seele, mit Gottheit und Menschheit anwesend ist und uns erwartet. Der Gottmensch lebte insgesamt 30 Jahre unerkannt und verborgen auf dieser Erde. Wie viele Zeichen der Aufmerksamkeit, der Ehrfurcht und Liebe haben ihm Maria und Josef stellvertretend für alle, die es damals auch nicht wussten und nicht wissen konnten, erwiesen. Stehen diese für uns bis heute weitgehend verhüllten Jahrzehnte des Lebens Jesu nicht auch irgendwie in Bezug zu der verborgenen und von so vielen Menschen unerkannten, stillen und doch lebendigen Gegenwart des Herrn in den Tabernakeln unserer Kirchen? Wir haben wohl Grund genug, immer wieder auch still den Tabernakel aufzusuchen. Später bei der Hochzeit zu Kana ließ Maria durch ihre diskrete, aber wirksame Initiative die Gottheit Jesu Christi in seinem ersten Wunder vor den Augen der Jünger aufleuchten. In Kana hast du, Herr, den Anfang deiner Wunderzeichen gesetzt und in der Verwandlung des Wassers in den Wein, wie dann auch später bei der wunderbaren Vermehrung des Brotes, unübersehbare Hinweise auf das Geheimnis gesetzt, das sich unter diesen Gestalten verbirgt.
Für alle, die später hinzugekommen sind, es geht heute in der Spiritualitätssendung um Maria im Geheimnis der Heiligen Eucharistie. Zu Gast bei uns ist der Regens des Priesterseminars in Köln, Dr. Markus Hofmann. Wir hören nun den zweiten Teil des Vortrages.
Ein Sprichwort sagt, der Anfang geht mit. So gehen die Worte Mariens an die Diener in Kana, was er euch sagt, das tut, mit in das Leben der Kirche, und sie gehen ein in den Auftrag Jesu an die Apostel, tut dies zu meinem Gedächtnis. In Kana hast du, Jesus, deine Mutter das erste Mal Frau genannt und von deiner Stunde gesprochen, die damals noch nicht gekommen war. Als sich diese Stunde dann auf Kalvaria erfüllte, stand Maria, wie das Zweite Vatikanische Konzil sagt, nicht ohne göttliche Absicht unter dem Kreuz und so weiter das Konzil, verband sich in mütterlichem Geist mit deinem Opfer, indem sie der Darbringung des Schlachtopfers, das sie geboren hatte, liebevoll zustimmte. Ende des Zitats. Dort hast du, Herr, Maria wiederum als Frau angesprochen, um sie dem geliebten Jünger als Mutter anzuvertrauen und ihn ihr als Sohn zu geben. Unter Schmerzen hat sie so bei der Geburt der Kirche aus deiner geöffneten Seite mitgewirkt. Damit hast du deine Mutter zu unser aller Mutter gemacht, zur Mutter und zum Urbild der Kirche, jener neuen Menschheit, die sich von deinem eucharistischen Leib und Blut nährt. Es ist dein Leib, Herr, der verherrlichte und verklärte Leib, den wir empfangen und verehren dürfen. Es ist der Leib, der die Wundmale als Siegeszeichen trägt, der Leib, den du am Kreuz für uns hingegeben und dein Blut, das du für uns vergossen hast. Derselbe Leib, den du angenommen und gebildet hast im Schoß deiner Mutter, geformt aus ihrem Fleisch und ihrem Blut. Diesen, deinen Leib, verdankst du ihr. Ihn hat sie 9 Monate getragen, ihn hat sie voll Freude genährt und zärtlich gepflegt. Sie hat sich mütterlich, nicht zuletzt auch um dein leibliches Wohl gesorgt und jede Wunde, sei sie körperlich oder seelisch, die dir im Laufe deines Lebens zugefügt wurde, hat sie ebenfalls geschmerzt. Durch diesen Leib bist du als Mensch deiner Mutter ähnlich, sodass die Menschen von Nazareth in deinem Gesicht die Züge Mariens wiedererkennen konnten. Deine Stimme, deine Wortwahl und deine Gestik sind durch diese Verbindung mit deiner Mutter geprägt worden. Die Ähnlichkeit zwischen dir und Maria bezauberte ohne Zweifel auch den heiligen Josef. Und diese Ähnlichkeit war den Aposteln, die sich nach deiner Himmelfahrt um und mit Maria im Obergemach versammelten, ein Trost. Denn so wurden sie durch die Gegenwart Mariens täglich in besonderer Weise an dich erinnert. Mit welcher Liebe wird Maria damals deinen heiligsten Leib in der Kommunion aus der Hand der Apostel empfangen haben? Und wenn wir diesen Leib, dich selbst, Herr, berühren dürfen und wir an die bewegenden Worte eines greisen Bischofs denken, der unter Tränen zu den Neupriestern, die er gerade geweiht hatte, sagte: Behandelt ihn mir gut, behandelt ihn mir gut. Hören wir dann darin nicht auch den Wunsch deiner Mutter? Ähnlich wie die Kirche dir in den Gaben von Brot und Wein die Materie für das Wunder der Wandlung bereitet, so hat dir Maria mit ihrem Fiat ihren Leib als irdische Basis für das Wunder deiner Menschwerdung dargebracht. Aber noch bevor sie dich dem Fleische nach empfing, empfing sie dich, wie der heilige Augustinus sagt, dem Geist nach durch ihren Glauben und ihre Liebe. Sie war also nicht nur äußerlich und nicht unbeteiligt Ort deiner Menschwerdung, nicht nur passives Instrument der Inkarnation, bildlich gesprochen nicht kaltes Gold und Gefäß, sondern du hast dir ihre vollmenschliche, ihre freie Zustimmung geben lassen. So hat sie dich als lebendige Monstranz voller Wärme des Willens und mit einem regen Verstand aufgenommen. So bist du auf ihr Wort hin durch die Kraft des Heiligen Geistes Mensch geworden und hast unter uns gewohnt. Auf das Wort des Priesters hin wirst du durch die Kraft des Heiligen Geistes, den wir vor jeder Wandlung auf die Gaben von Brot und Wein herabrufen, mit Fleisch und Blut auf dem Altar gegenwärtig und wohnst weiter unter uns. Hätte Maria damals in Nazareth nicht ihr Ja-Wort gegeben, dann könnten die Priester heute nicht dieses Wunder der Wandlung in deinem Auftrag als Werkzeug mitvollziehen und wir könnten als Gläubige nicht deinen aus ihr gebildeten Leib anbeten. Deswegen weiß die Kirche und haben die Gläubigen aller Zeiten immer gespürt, dass die Anbetung Jesu Christi in der heiligen Eucharistie und die Verehrung der Gottesmutter eng zusammengehören. In keinem eucharistischen Hochgebet östlicher oder westlicher Tradition fehlt deswegen Maria. Ja, sie steht stets an erster Stelle, weil sie das vornehmste Mitglied der eucharistiefeiernden Gesamtkirche ist. Denken wir immer daran, wenn wir an der heiligen Messe teilnehmen. Maria ist ebenfalls gegenwärtig und sie sieht, wie wir mit dem Leib des Herrn umgehen. Schon im Schuldbekenntnis bitten wir an erster Stelle um ihre Fürsprache, damit uns der Herr überhaupt würdig macht, zur heiligen Liturgie hinzuzutreten, welche Maria zusammen mit den Engeln und den Heiligen dem dreifaltigen Gott darbringt. Keine Messfeier geschieht also ohne Beteiligung Mariens. Und umgekehrt gilt, wo Maria verehrt wird, dort wird auch immer die heilige Eucharistie verehrt. In Lourdes ist sie in einer eigenen Kapelle den ganzen Tag. In Lourdes ist in einer eigenen Kapelle den ganzen Tag das Allerheiligste ausgesetzt und jeden Nachmittag findet dort die Sakramentsprozession statt. Schon 1911 bemerkt der Papst der Eucharistie, der heilige Pius X., Zitat: Der einzigartige Ruhm des Heiligtums von Lourdes liegt darin, dass die Völker von überall her dort durch Maria zur Anbetung Jesu Christi im erhabenen Sakrament hingezogen werden, so dass dieses Heiligtum zugleich Mittelpunkt der Marienverehrung und Thron des eucharistischen Geheimnisses ist. Ende des Zitats. In Fatima wird das ganze Jahr hindurch Tag und Nacht ewige Anbetung vor dem ausgesetzten Allerheiligsten gehalten. Durchgetragen wird diese Anbetung von jenen Schwestern, deren Gründung auf das Seherkind Jacinta Marto zurückgeht, die zusammen mit ihrem Bruder Francisco inzwischen ja selig und heilig gesprochen wurde. Als Jacinta einmal krank zu Hause lag und ihre Cousine Lucia nach der heiligen Messe zu einem Besuch kam, bat Jacinta sie: Rück näher zu mir heran, denn dann ist der verborgene Jesus, den du eben empfangen hast, näher bei mir. Was für eine kindliche, aber alles andere als naive Liebe dieser Zehnjährigen. Wenn die Kommunionkinder, die wir vorbereiten, einen solchen Glauben hätten wie Jacinta, dann wären wir am berüchtigten ersten Sonntag nach der Erstkommunion nicht mehr so oft enttäuscht, weil die Kinder, die vor einer Woche den Herrn das erste Mal empfangen durften, leider häufig nicht in der Heiligen Messe mehr sind. Johannes Paul II. Fasst diese Erfahrung in seiner Enzyklika über die Gottesmutter folgendermaßen zusammen. Zitat: Zu Recht hat das christliche Volk in seiner Frömmigkeit immer eine tiefe Verbindung zwischen der Verehrung der heiligen Jungfrau und dem Kult der Eucharistie gesehen. Dies ist eine Tatsache, die in der westlichen wie östlichen Liturgie, in der Tradition der Ordensgemeinschaften, in der Spiritualität heutiger religiöser Bewegungen, auch unter der Jugend und in der Pastoral der marianischen Wallfahrtsorte ersichtlich ist. Maria führt die Gläubigen zur Eucharistie. Soweit Johannes Paul II. Einen konzentrierten Niederschlag dieser gesamtkirchlichen Erfahrung finden wir gerade in den klassischen Mariengebeten. Denken wir zum Beispiel an die Lauretanische Litanei. Wenn wir uns sie einmal in Ruhe anschauen, dann können wir entdecken, dass eine große Zahl von Anrufungen sozusagen Variationen des Gedankens sind: Maria, du lebendige Monstranz, bitte für uns. Wir rufen dort Maria an, etwa als Sedes Sapientiae, als Thron der ewigen Weisheit, die Christus ist. Herr, schenke uns für unsere Aufgaben, für unser Apostolat in der Kirche auf die Fürsprache deiner Mutter deine Weisheit. Denn wir sind mit unserer Weisheit schon lange am Ende. In der Lauretanischen Litanei beten wir auch: Vas spirituale, Kelch des Geistes, und finden hier wiederum die Parallele zwischen der geistgewirkten Menschwerdung und der geistgewirkten Konsekration. Maria, du Kelch des Geistes, erhalte uns das Bewusstsein dafür, dass nicht wir Priester es sind, die konsekrieren, sondern dass es das Werk Christi durch den Heiligen Geist ist, bei dem wir als Priester wie ein Werkzeug mitwirken dürfen. An Mariens Beziehung zur heiligen Eucharistie erinnern weiter die Titel in der Lauretanischen Litanei: Vas honorabile, kostbarer Kelch, und Vas insigne devotionis, Gefäß auserlesener Hingabe. Auch wir sind als Christen in der Taufe und in der Firmung kostbare Gefäße geworden, und wir dürfen und sollen in der Feier der heiligen Messe teilnehmen an der einzigartigen Hingabe Jesu am Kreuz. Aber wir tragen diesen Schatz zugleich in zerbrechlichen Gefäßen, wie der Apostel Paulus sagt. Wir verkaufen unsere Würde manchmal um weniger als ein Linsengericht und bleiben unserer Bereitschaft zur Hingabe nicht immer treu. Es ist nicht leicht, am Kreuz auszuhalten, nicht einmal am Fuß des Kreuzes. Doch der heilige Josef Maria Escrivá macht uns Mut, wenn er sagt: Ich bin mir sicher, dass Johannes, der jugendliche Apostel, beim Herrn am Kreuz ausharrte, weil das Beispiel der Mutter ihn zog. So viel vermag die Liebe unserer lieben Frau. Ende des Zitats. Mutter, so können wir beten, zieh auch mich durch dein Beispiel und deine Liebe an, damit ich am Fuß des Kreuzes aushalten kann. starker Turm Davids, in dem der Fürst aus dem Haus David, der Messias, seine Wohnung genommen hat, erbitte der Kirche Festigkeit und Starkmut, damit sie die Wahrheit des eucharistischen Glaubens gegen alle Angriffe des Unglaubens verteidigt. Nicht nur im Mittelalter, als zum Beispiel Berengar von Tours die reale Gegenwart des Leibes Christi im Altarsakrament leugnete, warst du, Maria, der Garant für den unverfälschten Glauben an die wesenhafte Identität von Jesu Fleisch und Blut mit der heiligen Eucharistie. Auch heute gilt, was schon der heilige Ambrosius denen sagte, die sich schwer taten mit diesem Geheimnis, Zitat: Was suchst du die Gesetze der Natur im Leib Christi, wenn es auch außerhalb der natürlichen Ordnung war, dass der Herr Jesus Kind einer Jungfrau wurde? Ende des Zitats. Maria, du elfenbeinerner Turm und du goldenes Haus, schenk du mir etwas von deinem Glanz, wenn ich den göttlichen Bräutigam meiner Seele empfange. Ja, lass mich über die Worte des heiligen Grignion von Montfort nachdenken und womöglich mit dem Mut eines liebenden Kindes seinem mystischen Rat folgen, wenn er sagt, Zitat: Bitte bei der heiligen Kommunion die Gottesmutter, sie möge dir ihr Herz leihen, damit du darin ihren Sohn empfangest, so wie sie ihn empfangen hat. Sage ihr, es sei nicht vereinbar mit der Ehre ihres Sohnes, in ein so beflecktes und wankelmütiges Herz wie das deine einzugehen, das seiner Ehre nur Abbruch tun oder ihn gar verlieren würde. Ende des Zitats. Herr, meine Seele ist wirklich armselig und unrein. Aber wenn du ohne Zögern in den Stall von Bethlehem gekommen bist, weil deine Mutter darin war, dann darf ich sicher sein, dass du trotz meiner Armseligkeit auch gerne in mein Herz kommst, wenn du etwas von der Liebe deiner Mutter darin findest. Maria, lass uns deinen Sohn mit jener Reinheit, mit jener Demut und mit jener Andacht empfangen, mit der du ihn empfangen hast. Lass uns ihn mit dem Geist und der Haltung der Heiligen empfangen, die an dir Maß genommen haben. Maria ist weiter die Bundeslade, der lebendige Schrein, der uns die Erfüllung des alttestamentlichen Symbols anzeigt, die wirkliche Gegenwart Gottes unter den Menschen. Sie ist der Garant dafür, dass der Bund Gottes mit dem Menschen wirklich ewig gilt und nicht gescheitert ist. Als Pforte des Himmels erscheint sie nicht nur in der lauretanischen Litanei, sondern auch, wenn die Verkündigungsszene von Nazareth in den orthodoxen Kirchen die mittlere große Pforte der Ikonostase schmückt, durch die hindurch uns der Zugang zur Eucharistie und damit zum Vorgeschmack des Himmels offen steht. Heil der Kranken nennen wir dich, Maria, weil uns durch dich die Arznei der Unsterblichkeit, das Remedium Sempiternum, geschenkt wurde, für das der Priester still nach dem Empfang der heiligen Kommunion in einem Gebet dankt. Auch der Rosenkranz lässt sich unter einer Art eucharistischen Perspektive verstehen. In der Mitte eines jeden Ave Maria finden wir, ähnlich wie in der Mitte der Monstranz, Jesus Christus. Als betrachtendes Gebet führt uns der Rosenkranz dazu, im Geist auf das Geheimnis des Lebens, Leidens und der Verherrlichung Christi zu schauen. An der Hand Mariens, durch sie geführt und sie begleitend, finden wir immer wieder hin zur Mitte unseres Glaubens und können das Geheimnis Christi in Bezug zu den verschiedenen Situationen unserer Zeit setzen. Diese innere Verwandtschaft des Rosenkranzgebetes zur eucharistischen Anbetung gibt uns eine Möglichkeit, auch dann auf den verborgenen Jesus zu blicken, wenn eine Aussetzung des Allerheiligsten durch äußere Umstände vielleicht nicht möglich ist. Maria wusste schon, warum sie das Rosenkranzgebet in Fatima und anderswo besonders empfohlen hat, denn sie führt uns damit geradewegs zu einer eucharistischen Frömmigkeit. Man braucht nur auf diejenigen zu schauen, die anfangen, den Rosenkranz in die Hand zu nehmen. Sie kommen früher oder später auch zum Tabernakel. Maria ist die beste Lehrmeisterin der Kontemplation, der Betrachtung, gerade auch des kontemplativen Lebens im Alltag, weil sie ja wie niemand anderer im Alltag von Nazareth mit Jesus und auf ihn schauend gelebt hat. In dem ja aus Deutschland stammenden, auf der ganzen Welt wahrscheinlich meist gesungenen Marienlied, dem Salve Regina, wird Maria ebenfalls als lebendige Monstranz angesprochen. Es heißt da: Jesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende. Maria, nach diesem Elend, das wir früher oder später in diesem irdischen Leben erfahren, zeige uns Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes, den, der jetzt noch verhüllt und verborgen unter der Gestalt des Brotes, dann aber unverhüllt von Angesicht zu sehen ist. Maria ist wirklich die Ostendens, diejenige, die uns Jesus Christus zeigt, das Ostensorium Gottes, die lebendige Monstranz. Sie spiegelt seinen Glanz wider. Sie reflektiert seine Größe und Herrlichkeit so, dass die Menschen darauf aufmerksam werden. Durch sie und mit ihr will Jesus uns begegnen, damit auch wir zu lebendigen Monstranzen, zu Schaugefäßen für ihn werden. Denn Christus will heute durch dich und durch mich den Menschen in der Welt gezeigt werden. Wenn wir dich, Herr, in unserem Herzen, in unserem täglichen Leben aufnehmen und dir Raum geben, dann wirst du immer mehr zum Zentrum unserer Existenz, zum Mittelpunkt meines Lebens. Und dann werden wir auch nach und nach immer stärker deine Schönheit, deine Größe und deine Herrlichkeit ausstrahlen, ähnlich wie es deine Mutter uns zeigt. Und wenn wir merken, dass die Strahlkraft nachlässt, nun, alle Monstranzen auf unseren Altären müssen regelmäßig gepflegt und gereinigt werden. Maria ist die einzige Monstranz, die nie gereinigt werden musste. Wundern wir uns also nicht, wenn auch bei uns immer wieder der Staub auf die Seele fällt, sondern freuen wir uns, dass wir die Möglichkeit haben, durch das Blut Christi reingewaschen zu werden und so wieder das Licht seiner Liebe ungetrübt auszustrahlen. Wenn wir uns vom Staub der lästlichen Sünden oder auch vom Schmutz der schweren Schuld im Bußsakrament befreien lassen, dann kann uns der göttliche Künstler mit seinen Tugenden reich und kostbar verzieren, so wie er Maria überreich und herrlich mit Gnade und Tugenden geschmückt hat. Die Heiligkeit Jesu heiligt uns, ähnlich wie sie Maria geheiligt hat und wie die heilige Hostie die Monstranz zu einem heiligen, zu einem sakralen Gefäß macht. Maria, zeige mir deinen göttlichen Sohn. Bringe mich in Kontakt mit ihm und erbitte mir die Gnade, wie du eine lebendige, würdige und heilige Monstranz deines Sohnes zu sein.
Maria im Geheimnis der heiligen Eucharistie ist das heutige Thema hier in der Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Und auch die Hörer von Radio Maria Südtirol sind mit dabei. Zu Gast bei uns ist der Regens des Priesterseminars in Köln, Dr. Markus Hofmann. Ich darf jetzt eine erste Hörerin begrüßen, Frau Koch, grüß Gott.
Hier, Frau Koch-Legau, ich habe gerade mit tiefster Ergriffenheit diese wunderbaren Gedanken gehört, die Sie da gebracht haben. Also ich wollte einfach ein inniges Vergelt's Gott sagen und hoffe, dass viele, viele Hörer das mitgekriegt haben.
Ja, ich freue mich, Frau Koch, dass die Gedanken für Sie gut geeignet sind. Und ja, beten Sie darum, dass die Gedanken vielleicht auch Frucht bringen können. Und beten Sie auch mal für mich. Ich kann es auch gut gebrauchen. Und für die Priesterkandidaten, für die ich Verantwortung trage.
Ja, das will ich gerne tun. Ich bete zurzeit das Gebet zur Knotenlöserin.
Mhm, das kenne ich auch. Ja. Das ist sehr schön.
Und natürlich Pfarrer von Ars muss mir sowieso auch dafür ganz besonders anrufen. Und die Heilige Crescentia, ich glaube, die ist auch eine große Hilfe.
Ja, aus Kaufbeuren, ne?
Ja, ja. Die rufe ich auch gerade für das ganze Bistum Augsburg an.
Das ist sicher sehr gut und sehr sinnvoll.
Ja, vielen Dank, Frau Koch. Danke, dass Sie angerufen haben. Ja, vielen Dank, dass Sie alle mit dabei waren, dass Sie uns das Geheimnis, Herr Regens, der Eucharistie und auch die Beziehung zu Maria im Geheimnis der Eucharistie näher gebracht haben. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung noch einmal hören möchten, Sie können sich eine CD bei unserem CD-Dienst bestellen oder nutzen Sie einfach unser Download- oder Podcast-Angebot. Hier können Sie die Sendung einfach herunterladen und an Ihrem Computer noch einmal hören unter www.horeb.org. Noch einmal unsere Internetadresse, das ist www.horeb.org. Vielen Dank, dass Sie sich auch so mit in diese Sendung eingebracht haben. Gleich geht es weiter in unserem Programm hier bei Radio Horeb und Radio Maria mit dem Barmherzigkeitsrosenkranz. Darf ich Sie, Herr Regens, zum Abschluss um den Segen bitten?
Ja, sehr gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte euch auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.